als letztes Thema. Ein Thema, das ich würde mal schon irgendwie sagen, wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Ich hatte heute Mittag ja auch mal kurz diese Stelle genannt, Apostelgeschichte 3, 2, 1. Das kann man sich recht gut merken. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Petrus sagt vor dem Volk im Tempel nach der Heilung des Lahmgeborenen. Ja, danke. Schön Teile. Entschuldigung, danke für den Hinweis.
Und Aufnahme gestartet?
Ja.
Ja,
das ist ganz schön.
Jetzt
hoffe ich, das ist richtig. Nur die Hauptfolie.
Ja.
Gut. Können wir noch aufrufen wieder? Wir schaffen das irgendwann irgendwie. Ja. Petrus, sie heilen diesen Lahmgeborenen, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu des Nazareers, steh auf und geh. Der Lahme springt im Tempel umher, das Volk läuft zusammen, sie halten Petrus fest und er erklärt ihnen, ihr habt den Gerechten und Heiligen umgebracht, Gott hat ihn auferweckt und ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und so weiter. Und dann redet er vom Herrn Jesus und sagt, den muss freilich der Himmel aufnehmen, und das ist jetzt 3, 2, 1, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Das ist das, worüber wir jetzt reden wollen. Dieser von jeher hat Gott geredet, was am Ende geschehen könnte, hoffentlich wird, nein, was Gott tun wird. Weil auch hier gilt die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Was er verheißen hat, wird er auch tun. Jeremia, ich glaube, erstes Kapitel schon, wird ihm dieser Mandelzweig gezeigt und die Bedeutung davon heißt, ich werde über mein Wort wachen, um es zu tun. Gott tut. Er vermutet nicht, er hofft nicht, er tut. Er ist allmächtig. Und das ist das Wunderbare. Es gibt in dieser Zeit viel Trübsale, viele schwere Zeiten, viele erschütternde Dinge. Da kommen wir nachher auch noch drauf beim Propheten Daniel. Aber das Ende vom Lied, das Ende der Geschichte ist die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Als Haupt mit der Gemeinde, als Leib. Das neue Jerusalem. Das, der große Bogen. Es gibt eine Herausforderung, wenn wir über das Reich Gottes reden. Der Herr Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, als er das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, ausgelegt hat, hat er den Jüngern erklärt und gesagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Teufel und nimmt weg, was in sein Herz gesät war. Das ist bei denen am Weg gesät ist. Also hören, es ist sogar im Herzen drin, aber sie haben es nicht verstanden, das Wort vom Reich. Insofern, das weiß ich gar nicht, liegt die Verantwortung heute jetzt bei mir, es euch so zu verständlich zu machen, dass ihr es versteht, habe ich selbst verstanden. Liegt es an euch zu hören oder im Nachdenken aufzunehmen, ich muss die Frage jetzt auch wahrscheinlich nicht wirklich beantworten, sondern einfach uns allen diese Verantwortung oder diese Herausforderung bewusst machen. Wenn das Wort vom Reich geredet wird oder gepredigt wird, verkündigt wird, behandelt wird, ist es wichtig, es zu verstehen. Sonst kommt der Teufel und nimmt weg, was ins Herz gesät ist. Das ist diese Herausforderung. Nun hat der Herr Jesus oft vom Reich Gottes geredet. Angefangen in Markus 1 wird sein Dienst, der Beginn seines Dienstes zusammengefasst, dass er eben auftritt und spricht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dieses vom Reich Gottes zu reden, wird oft gebraucht, wenn von der Predigt des Herrn Jesus die Rede ist, aber auch von den Aposteln. Und ich vermisse, ehrlich gesagt, so präzise Angaben. Was hat er denn wirklich gesagt über das Reich Gottes? Dass er über das Reich Gottes geredet hat, ist unstrittig. Aber was hat er dazu gesagt? Das findet man nicht so lehrmäßig aufgeschrieben. Ich bedauere es so gesehen ein bisschen, aber damit müssen wir jetzt im Moment halt auskommen, beziehungsweise können hier und dort schon Dinge erkennen. Wir kennen oder wissen von diesen sogenannten Himmelreichsgleichnissen, die sich in Matthäus 13 gehäuft finden, aber auch überhaupt im Matthäusevangelium finden sich sehr viele Beispiele, Gleichnisse und Reden über das Reich der Himmel, während Lukas dieses Wort am meisten gebraucht. Hier sagt der Herr Jesus, das Reich Gottes ist nahe gekommen. In Lukas 11 sagt er, das Reich der Himmel ist, oder das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Er sagt an anderer Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er sagt, es wird kommen, beziehungsweise lehrt seine Jünger zu beten, dein Reich komme. Was jetzt? Ist schon hier oder ist einfach nahe vor der Tür, ist schon mitten unter euch oder sogar in euch oder nur in euch und mehr geschieht gar nicht mehr? Oder wird es kommen? Nachdem der Jesus auferweckt wurde aus den Toten, hat er sich 6 Wochen lang seinen Jüngern gezeigt, immer wieder, hat mit ihnen 40 Tage lang, 6 Wochen etwa, sich mit ihnen unterhalten über das Reich Gottes. Wird leider auch hier nicht beschrieben, was sie geredet haben, was der Inhalt dieser Rede war. Aber am Schluss von 6 Wochen Lehre über das Reich Gottes fragen die Jünger, und stellst du jetzt für Israel das Reich wieder her? Das war bisher noch gar nicht Thema. Und Jesus sagt nicht, darum geht es ja überhaupt nicht, ihr habt es immer noch nicht verstanden oder etwas dergleichen. Er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat. An anderer Stelle sagt der Herr Jesus ja auch, von jener Stunde weiß niemand, weder die Engel noch der Sohn weiß es auch nicht, sondern der Vater allein. Also der Zeitpunkt ist auch bis jetzt für uns verborgen, wann es sein wird. Selbst wie es sein wird, ist in gewisser Hinsicht spannend, aber dass das Reich Gottes kommen wird, scheint allein aus diesen Reden schon klar zu sein, aber wir sehen noch mehr dazu. Eine Randbemerkung noch dazu. Manchmal ist vom Reich Gottes die Rede, manchmal vom Reich der Himmel oder auch Himmelreich. Das Wort Himmelreich oder Reich der Himmel, das gebraucht, soviel ich weiß, nur Matthäus. Aber an diesen beiden Versen aus Matthäus und Lukas, die im Prinzip denselben Inhalt haben, wird deutlich, dass mit dem Reich der Himmel und mit dem Reich Gottes ein und dasselbe gemeint ist. Insofern sind diese Begriffe, würde ich sagen, synonym. Reich der Himmel ist Reich Gottes. Ich möchte mich ein bisschen schwerpunktmäßig festlegen oder fokussieren auf das kommende Reich Gottes. Generell, glaube ich, kann man schon sagen, aufgrund dessen, was in den Evangelien geschrieben steht, das ist nahe gekommen, inwendig in euch oder zu euch gekommen und so. Es macht schon deutlich, dass da, wo der Herr Jesus ist, ist Reich Gottes. Er sagte, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist doch also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also mit dieser Kraft Gottes und mit dem Wirken des Herrn Jesus ist das Reich Gottes zu den Menschen damals gekommen. Johannes sagte, es ist nahe gekommen, Johannes der Täufer. Jesus war schon da, aber halt noch nicht aufgetreten. Und was es mit diesem nahe gekommen sonst noch auf sich hat, ob es einfach heißt, es steht vor der Tür, wenn die Juden damals Jesus als den Messias erkannt hätten, möglicherweise hätte es dann begonnen, wir wissen es nicht. Es geht aus dem Text nicht genau hervor. Und darauf, wie gesagt, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt den Schwerpunkt legen. Generell dürfen wir schon davon ausgehen, dass wenn Christus in unseren Herzen wohnt, dass auch so gesehen das Reich Gottes in uns ist. Aber dass das nicht das Ende vom Lied ist oder Ende der Fahnenstange, sondern wirklich wir auf das Kommen des Reiches Gottes warten dürfen und eben auch so beten, wie der Herr Jesus die Jünger gelehrt hat, dein Reich komme, danach trachten zuallererst und so weiter. Wie gesagt, der Schwerpunkt möchte ich setzen auf das kommende Reich Gottes. Es gibt dazu einige Aussagen, eben auch schon vom Herrn Jesus, wenn er in Matthäus 25 nach der Endzeitrede das so darlegt und die Schafe von den Böcken trennt und zu diesen zu seiner Rechten sagt, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an, dann ist es offensichtlich etwas, was kommt. Genauso dieser Blitz, wo man von hier bis dort sehen wird, so wird der Menschensohn sein an seinem Tag. Dann, und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, finde ich, in Lukas 19 erzählt der Herr Jesus quasi eine Geschichte oder berichtet, ein Hochgeborener zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Und das ist dann das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden und so, aber im Grunde geht es doch um den Herrn Jesus. Er ist dieser Hochgeborene, der in ein fernes Land zieht und darauf wartet, dass Gott die Feinde unter seine Füße legt, als Schemel seiner Füße legt und dann wiederkommen wird, wieder in den Erdkreis eingeführt wird. So verstehe ich es. Also es lohnt sich, das zu lesen, weil diese Pfunde stehen dann auch für Städte, über die diese Einzelnen regieren werden und so weiter. Und natürlich eben auch Matthäus 26, dass Jesus mit den Jüngern zusammen im Reich Gottes das trinken wird. Ein Schwerpunkt zunächst aber möchte ich, oder vor allen Dingen, glaube ich, legen auf Berichte im Alten Testament, beginnend mit Nebukadnezar. König Nebukadnezar hat einen Traum. Er sieht ein großes, riesiges Bild, ein Haupt aus Gold, Arme und Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, Füße, Beine aus Eisen, Füße aus Eisen und Ton. Er bekommt auch die Erklärung, es sind vier Weltreiche und Nebukadnezar ist das Haupt aus Gold. Und zum Schluss von diesen Reichen sagt er, in den Tagen dieser Könige, dieser Mischung aus Eisen und Ton, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Es wird alle anderen Reiche vernichten, aber selbst in Ewigkeit bestehen. Und davon ist im Daniel an noch verschiedenen Stellen die Rede, die wir jetzt auch noch betrachten werden. Aber zunächst weiterhin an diesem Traum vom Nebukadnezar. Da ist die Rede davon, dass von einem Berg ein Stein losbrach und diese Statue, was ja für die kommenden Weltreiche insgesamt steht, diese Statue an den Füßen trifft, alles zermalmt wie Staub. Man wird keine Spur mehr davon finden. Und das alles geschieht nicht durch Menschenhände. Gott ist der Initiator. Das ist der Schluss vom Traum. Und Gott sagt, Daniel sagt, ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Gewaltig. Man muss sich einfach die Situation vorstellen. Nebukadnezar ist zu der Zeit der uneingeschränkte Weltenherrscher. König aller Könige, so wird er dort beschrieben. Sein Reich umfasste die ganze damalige Welt. Er hat viele Länder erobert, hat Kriegsgefangene nach Babylon gebracht, unter anderem Daniel. Er ist ein Kriegsgefangener, ein junger Bursche, Kriegsgefangener aus einem fernen Land. Und der dient am Königshof, erklärt dem König, was er geträumt hat und was der Traum bedeutet. Und dann fällt dieser Weltenherrscher vor diesem Daniel nieder. Man muss sich einfach das mal bildlich vorstellen. Und sagt, fürwahr, euer Gott, er ist der Gott der Götter. Ja. Stein, der losbricht, der macht nicht nur das Bild kaputt, sondern, das steht in Vers 35, er wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Und das ist das kommende Reich des Messias, das kommende Reich Gottes, das Himmelreich. Das wird anstelle all dieser Weltreiche, die zu allen Zeiten waren oder noch heute vorherrschend sind, es wird diese alle zerstören und selbst zu einem großen Reich werden, das die ganze Erde ausfüllt. Eines Tages hatte König Nebukadnezar wieder einen Traum. Er war wieder beunruhigt, was das bedeuten sollte, lässt die Leute rufen. Daniel erklärt es ihm wieder. Und es ist eine schreckliche Geschichte. Trotzdem macht sich Nebukadnezar selbst die Mühe, dieses aufzuschreiben für alle Völker, dass sie Bescheid wissen. Und das gilt, würde ich sagen, bis heute. Da sind noch viele erstaunliche Dinge drin. Er schreibt, es schien mir gut, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das sagte Nebukadnezar schon damals, wo er noch König war. Er wusste und erkannte, Gottes Herrschaft ist weitaus größer als seine. Das ist in Kapitel 3 eine etwas seltsame Begebenheit. Nebukadnezar wird erniedrigt. Er wird den Tieren gleich. Er wird ausgestoßen von den Menschen 7 Jahre lang. Er isst Gras wie die Tiere. Seine Haare wachsen wie Adlerfedern. Seine Nägel wie Krallen, so wird es beschrieben. Und das alles sollte geschehen für eine Zeit lang. Nicht nur, dass die Zeit halt irgendwie begrenzt wurde, sondern, und das finde ich so bezeichnend, das wird geschehen, bis du erkennst, und zunächst damit die Lebenden erkennen, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will und den niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Und dann heißt es im selben Kapitel eben noch zweimal, dass es geschehen wird, bis du erkennst, bist du König der Könige, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. An zwei verschiedenen Stellen, aber mit inhaltlich etwa denselben Worten. Noch einmal zurück. Da heißt es am Schluss von dieser Ankündigung, wie Nebukadnezar es ja auch zusammenfasst, dass ihm gesagt wird, der Höchste hat Macht über das Königtum der Menschen, er setzt ein, wen er will. Und das war nicht nur damals so. So schwer es uns auch fällt zu sehen, da gehören die Herrscher der heutigen Zeit ebenso dazu. So erschütternd es auch sein mag, wir kennen nicht alle Einzelheiten in den Zielen und doch gibt uns auch dieser Vers einen gewissen Trost bei allem Schrecklichen, dass die Ereignisse, die um uns herum geschehen, nicht von ungefähr sind. Entweder zumindest einen Grund haben in der Vergangenheit oder auch ein Ziel haben in der Zukunft, das uns zum Teil verborgen ist, aber Gott handelt und er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Nebukadnezar sollte erniedrigt werden, bis er das erkennt. Und am Schluss heißt es, am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen. Und dann hat er gesehen, der Höchste herrscht wirklich über alles. Und dann heißt es ganz zum Schluss, zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück. Als er erkannt hat, der Höchste herrscht, da kehrte sein Verstand zurück. Ich würde sagen, da besteht ein Zusammenhang. Und er wiederholt eben dieselben Worte. Das heißt, dieser Abschnitt, es kommt 4-mal vor, dass Nebukadnezar erkennen sollte, was geschehen wird und dass Gott derjenige ist, der wirklich die Geschicke lenkt und nicht das, was Menschen sich ausdenken und machen und so weiter. Das war Kapitel 3. In Kapitel 7, da wird beschrieben, wie Daniel eine Vision hat. Nicht der König, sondern der Daniel. Er sieht, wie 4 Tiere, wie die 4 Winde des Himmels, das große Meer aufwühlen und aus dem Meer steigen 4 Tiere herauf. Jedes verschieden vom anderen, wie er beschreibt. Er beschreibt sie, diese Bilder tauchen in der Offenbarung auch noch einmal ein bisschen auf. Und er beschreibt das letzte Tier. Das ist ganz anders als alle anderen. Es fraß und zermalmte den Rest des Drahtes mit den Füßen und es war verschieden von allen anderen Tieren, schrecklich anzusehen. Und es erschüttert ihn und er fragt einen Engel oder jemand, der dabei ist, was bedeutet das? Und es wird ihm erklärt, was es bedeutet. Das sind eben 4 Weltreiche, dieselben, wie auch Nebukadnezar geträumt hat, die aus dem, nennen wir es mal Völkermeer, aufsteigen und schreckliche Dinge, das letzte vor allen Dingen, schreckliche Dinge tun. Es heißt, es wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er, dieser König dieses Reiches, wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Hand gegeben werden. Für eine Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören, vollends oder bis zum Ende hin. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Das ist Ende vom Lied. Was davor geschieht, ist schrecklich. Es hat aber eine gewisse Parallele zu unserem Herrn Jesus. Ihm war ebenso die Herrschaft über alles verheißen. So wie hier dem Volk der Heiligen des Höchsten. Aber der Weg dahin geht über, sie werden in seine Hand gegeben werden, Zeit und Zeiten, halbe Zeit. Und dann kommt das Gericht. Dann wird abgerechnet. Und dann werden diese Herrschaften zerstört werden. Und das Volk der Heiligen des Höchsten, die werden dieses Reich erben. Für lange Zeit? In die Ewigkeit der Ewigkeiten. Das erscheint in diesem ganzen Kapitel dreimal. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Vers 18, Vers 22 und Vers 27. Wenn ihr dieses Kapitel Daniel 3 einmal für euch lest, ich empfehle euch, unterstreicht es euch in irgendeiner kräftigen Farbe, diese Verheißungen des Ziels. Weil gerade auch am Schluss von diesem ganzen Kapitel, Daniel sieht, was geschehen wird und er sieht das Ende. Und trotzdem sagt er, er war erschüttert. Meine Gesichtsfarbe veränderte sich. Ich war ein paar Tage lang krank. Es hat ihn erschüttert, obwohl er das gute Ende sieht. Wie viel mehr wird es die erschüttern, die da durch müssen, sage ich mal. Vielleicht wir wissen es nicht, aber es so gesehen ist zu erwarten. Der Herr Jesus musste ja auch durch diese Leiden hindurch, um danach verherrlicht zu werden. Wenn wir Nachfolger sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es uns ähnlich ergeht. Vom Herrn Jesus ist in diesem Kapitel auch die Rede. Eben heißt, dass das Gericht sich gesetzt hat, Throne aufgestellt wurden. Und dann heißt es, und mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er wurde zu dem gebracht, der alt an Tagen war, der auf dem Thron sitzt. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist Christus als das Haupt. Und das Volk der Heiligen als sein Leib. So verstehe ich es jedenfalls, das neue Jerusalem. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Verheißung, die heute Mittag schon zweimal angeklungen ist. Lukas 1, 32, 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm, der Herr, Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Seines Königtums wird kein Ende sein. Im Prinzip dasselbe, was auch bei Daniel und Nebukadnezar verheißen wurde. Hier meine ich, dass der Herrschaftsbereich des Herrn Jesus nicht das Haus Davids ist, sondern hier das Haus Davids, das Haus Jakobs, sondern hier das Haus Jakobs als das Volk der Heiligen beschrieben wird. Er wird als Haupt über dieses Volk herrschen, aber seine Herrschaft wird sich eben nicht auf dieses Land und diese Gegend und so beschränken, sondern umfassend sein. Es gibt, auch das ist heute Morgen schon angeklungen, einen ganz wichtigen Psalm, oder mehrere natürlich, aber auch einen ganz besonders wichtigen Psalm 110, den ich gern so Schritt für Schritt oder Vers für Vers mit euch betrachten möchte. Psalm 110, dort heißt es in Vers 1, Spruch des Herrn für meinen Herrn, sagt David. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Der ganze Psalm ist so, ich weiß nicht, ob ich es lesen bis Ende, ja, diese sieben Verse. Aber wir gehen Vers für Vers durch. Das sind nur sieben Verse, aber gehaltvoll. Ich würde jetzt nicht den ganzen Psalm vorlesen, sondern gleich mit dem Vers 1 einsteigen. Spruch des Herrn, für meinen Herrn. Ich hatte heute Morgen schon auf den mittleren Punkt Adonai und Adoni hingewiesen. Das großgeschriebene Herr bedeutet immer, hier ist der Name Gottes im Urtext vorhanden gewesen. Er wurde dann ersetzt durch Umschreibungen wie Adonai oder Adoni. Adoni für den kleingeschriebenen Herrn und Adonai für den großgeschriebenen Herrn. So kann man es unterscheiden. Im Griechischen kann man diese Unterscheidung nicht mehr erkennen. Dort ist immer Kyrios die Rede. Deswegen auch im Neuen Testament, der Herr sprach zu meinem Herrn, zweimal selbe geschrieben, aus dem Griechischen. Im Hebräischen wird manchmal auch statt JHWH wird Hashem gelesen, heißt einfach der Name. Da steht der Name Gottes, das weiß man dann auch. Jesus fragte, aufgrund dieses Verses fragte er ja die Juden, was sagt ihr, wessen Sohn ist der Messias? Und sie sagen, klar, David's. Und dann zitiert Jesus diesen Vers und sagt, wie nennt David ihn im Geist seinen Herrn, wenn er doch sein Sohn ist? Ich weiß nicht, dass diese Frage in der Bibel irgendwo konkret beantwortet wird. Aber ich glaube, es ist einfach wegen der Größe dieser Herrschaft, die der Herr Jesus innehat, wenn David aufersteht, wird er niedriger sein als Jesus. Jesus wird der Herrscher sein über alles und David ihm unterstellt, wird bestimmt, jetzt menschlich betrachtet, auch eine tolle Position innehaben. Aber Jesus ist über David. Ich nehme an, dass das damit gemeint ist. Ich weiß es aber nicht sicher. Es ist eine gewisse Spekulation. Dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, wird in der Bibel, im Neuen Testament auch sehr oft erwähnt. Jetzt könnt ihr euch zu Hause mal auf die Suche machen nach zur Rechten des Vaters. Das wird schon auch gern gebraucht, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, von Menschen. Aber in der Bibel finden wir das nirgends. Wir finden nur zur Rechten Gottes. Was ist der Unterschied? Im Grunde keiner. Nur, wenn man sagt zur Rechten des Vaters, dann können ja immer noch beide Gott sein, zusammen Gott sein. Wenn aber Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dann kommt man unweigerlich zu zwei Göttern, wenn Jesus auch Gott ist. Deswegen wird von Trinitariern gern gebraucht, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Nur so als kleine Anmerkung nebenbei, da kann man ein bisschen aufmerksam sein. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. So steht es oft geschrieben. Und nie zur Rechten des Vaters, obwohl es keinen Unterschied dazwischen gibt, außer der Wortwahl. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde, so der Vers 2. Von wem kommt die Macht, die der Herr Jesus innehat? Aus sich selbst? Ist er allmächtig? Er selber sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott gibt ihm diese Macht. Und von wo aus wird diese Regierung sein? Aus Jerusalem. Das neue Jerusalem, also Zion. Und er wird herrschen über die Nationen hüten mit eisernem Stab. Es wird im Psalm 2 ja schon erwähnt. Es wird auch in der Offenbarung noch erwähnt, auch für die, die dem Herrn Jesus nachfolgen, dass auch sie, die Überwinder, sollen auch über die Nationen herrschen mit eisernem Stab, wie Töpfergeschirr. Sie zerschmeißen, magst du sie, das heißt es im Psalm 2. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was es bedeutet, mit einem Eisenstab im Geschirrschrank irgendwie herumzuwühlen. Probiert es bitte nicht bei uns, probiert es zu Hause. Oder probiert es gar nicht, man kann es sich vorstellen. Und es ist ja genau das, was Nebukadnezar gezeigt wurde im Traum und Daniel ihm erklärt hat. Er wird alle jene Königreiche zermalmen, vernichten, wie Spreu auf den Sommertennen, man wird keine Spur mehr davon finden und er selbst wird der Herrscher sein. Nicht für lange Zeit, sondern in alle Ewigkeit. Und dann heißt es, dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Vom Lamm heißt es, es ist Herr der Herren in Offenbarung 17, König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und das ist die Herausforderung an uns. Gehören wir zu diesen betreuen? Würde er uns auswählen? Taugen wir für eine Auswahl, für eine Schlacht, für diese Regentschaft, für diesen Dienst? Es wird hier nicht als Herausforderung beschrieben, sondern es wird einfach so beschrieben, dass die, die mit ihm sind, Berufene und Auserwählte und Treue sind. Und das ist ja auch gut so, weil so wie der Herr Jesus ja auch war, treu in allem, er richtet nicht nach eigenem Gutdünken, so wie er von Gott hört, so richtet er und so handelt er. Er kann nichts von sich selbst tun, sondern wie der, also nur was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und so, solche Treue sucht er, oder solche Treue werden in seinem Gefolge sein. Das heißt, sie werden nicht brandschatzen und vergewaltigen und plündern und so in verbrecherischer und barbarischer Art und Weise. Sie werden Gerechtigkeit aufrichten. Sie werden das Böse ausrotten und das Gute pflanzen. Das war ja, wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang, Gott hat die Menschen geschaffen, um zu herrschen über das, was er erschaffen hat. Sie sollten herrschen über die Tiere über so, und so weiter. Sie sollten die Erde bewahren und bebauen. Und das werden sie eben auch tun. Zunächst Krieg führen gegen diese bösen Mächte und gegen diese Heere, aber dann eben Gottes Gerechtigkeit aufrichten. Die Zeugung des Herrn Jesus haben wir heute Morgen ja kurz betrachtet. Und was es heißt aus dem Schoß der Morgenröte, ich weiß es nicht. Nun kommt ein Vers, der im Hebräer 4 bis 7 oft zitiert wird oder auf dem auch viel aufgebaut wird, obwohl Melchisedek nur kurz erwähnte Person ist im Alten Testament. Melchisedek geht dem Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrt, Lot und seine Familie befreit hat, die Leute von Sodom befreit hat. Und Melchisedek geht dem Abraham entgegen mit Brot und Wein und segnet ihn. Und Hebräerbrief baut darauf viel auf und sagt, selbst Levi, der die Zehnten vom Volk empfängt, der war noch in der Lende von Abraham, als Melchisedek ihm entgegenging. Und Abraham hat dem Melchisedek den Zehnten von allem gegeben. Das heißt, selbst von Levi ist sozusagen der Zehnte erhoben worden und dem Melchisedek gegeben. Das zeigt, Melchisedek ist weitaus größer als Abraham, obwohl er der Segensträger oder der Träger der Verheißung war. Das ist biblische Logik. Bisschen schwierig, aber es wird dann nochmal erklärt, ohne jeden Zweifel wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Um deutlich zu machen, Melchisedek ist höher als Abraham. Und dieses Priestertum des Melchisedeks, der sonst eigentlich nirgends erscheint, außer hier im Psalm 110, das wird eben auf den Herrn Jesus hin projiziert und in Hebräer 4 bis 7 weit ausgebreitet, wunderbar ausgebreitet. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieses Priestertum des Herrn Jesus, das ist der Inbegriff der immerwährenden oder ewigen Erlösung, die er erworben hat. Ein für allemal und in alle Ewigkeit. Und es ist ein Eid Gottes. Geschworen hat der Herr, es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Es geht um unseren Herrn Jesus. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Klingt nicht besonders christlich, oder? Jesus wird schon auch gern als, ich sage mal, als Softie dargestellt. Diese Schrift widerspricht ihm. Auch Lukas 19 widerspricht dieser Ansicht, wo er sagt, die Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, die bringt und schlachtet sie vor mir. Auch das Buch der Offenbarung redet viel davon, wie der Herr Jesus als Reiter auf dem weißen Pferd Krieg führt. Gerechtigkeit, aber Krieg führt. Und auch eben Psalm 2, was wir gelesen haben, mit eisernem Stab wie Töpfergeschirr, sie zerschmettern. Das ist für den Herrn Jesus vorausgesagt. Er ist gekommen in Sanftmut, in Demut, um zu dienen, aber er wird wieder kommen, um zu herrschen. Und er wird diese Reiche vernichten. Und er wird ein Reich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. In, ich glaube, Offenbarung 6 oder 7 wird beschrieben von Leuten, die zu den Bergen sagen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Zorn dessen, also vor dem Gericht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Das Lamm wird zornig sein und entsprechend handeln. Hier ist davon die Rede, Psalm 2 auch schon. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein gewaltiges oder großes Land zerschmettert er. Das sind Verheißungen über den Herrn Jesus im Psalm 110, die auf ihre Erfüllung warten. Und ich meine, das zu sehen in Hesekiel 39. Dort ist von dem König aus dem Land des äußersten Nordens die Rede, der mit einer riesen Heeresmacht mit verbündeten Ländern nach Israel in das Land der Zierde einfallen wird am Ende der Tage. Und dort wird er vernichtend geschlagen werden. Gott wird richten, mit ihnen ins Gericht gehen, indem das Schwert des einen gegen den anderen gerichtet sein wird. Es ist Gottes Gericht, weil sie sich gegen das Heerlager der Heiligen aufgemacht haben. Und das Volk Israel wird 7 Monate lang damit beschäftigt sein, die Leichen zu begraben. Und sie werden und den ganzen Prunk und was dazu gehört. Es wird so gesehen schlimmer sein als in der Ukraine. Sie werden ein Tal damit füllen, das Tal Hamon-Gog, wie es in Hesekiel 39 beschrieben wird. Wenn ihr mal diese ganze Geschichte 38 und 39 lest in Hesekiel und dazu vielleicht auch noch Offenbarung 20. Es sind gewisse Parallelen da. Es ist nicht völlig identisch, aber es sind gewisse Parallelen da. Ich lege es euch einfach ans Herz, wenn ihr da mehr dazu erfahren wollt, was zukünftig geschehen wird. Und dazu, damit wir es wissen, hat es Gott ja geoffenbart. Da können wir es sehen. Schreckliche Dinge, aber das Ende nicht vergessen. Am Ende wird es gut sein, denn der Herr wird eine Regentschaft in Gerechtigkeit aufrichten. Dann heißt es noch in Vers 7, er wird auf dem Weg trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich weiß nicht, was es heißt. Weiß es nicht genau, was es heißt. Es gab, als König Saul in den Krieg gegen die Philister zog, ausgelöst durch eine Heldentat von Jonathan und seinem Waffenträger, gab es eine Situation, wo der Saul einen Fluch ausgesprochen hat. Wehe, wenn jemand was isst bis zum Sonnenuntergang. Und dadurch wurde das Volk aber matt und konnte keinen so großen Sieg einfahren. Ob es ein Kontrapunkt dazu möglicherweise ist, ich weiß es nicht, oder eine Bildrede für eine Stärkung, die auf dem Weg liegt. Oder, selbst wenn es nicht damit gemeint ist, ist doch bemerkenswert, dass in der Bibel mehrfach vom Wasser des Lebens die Rede ist, eben auch in Hesekiel 48 und Offenbarung 22 und Psalm 1. Psalm 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht tritt auf den Weg der Sünder und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Vielleicht ein Hinweis darauf, vielleicht auch ein Ansporn für uns, unsere Wurzeln an diesem Bach oder Wasser des Lebens, an diesem Wort Gottes, unsere Wurzeln zu schlagen, damit wir unsere Frucht bringen zu unserer Zeit, damit unsere Blätter nicht verwelken. Und auf diese Frucht und auf diese Blätter wird auch in der Offenbarung und in Hesekiel eben hingewiesen. In Offenbarung, wo das neue Jerusalem beschrieben wird, da steht auch der Baum des Lebens in der Mitte dieser Stadt, diesseits und jenseits von der Straße und eben von diesem Strom. Und dann heißt es, er bringt 12-mal im Jahr die Früchte und seine Blätter sind zur Heilung der Nationen. Ein bisschen verwunderlich doch, weil zuvor heißt es im Kapitel 20, dass alle Gottlosen vernichtet oder gerichtet werden, im dem Feuersee landen, die nicht im Buch des Lebens stehen. Und dann wird das neue Jerusalem beschrieben, die heilige Stadt, wie sie von Gott aus dem Himmel herniederkommt. Und plötzlich erscheinen wieder Nationen um diese Stadt herum. Diese Stadt hat eine hohe Mauer, etwa 70 Meter hoch, 140, 144 Ellen hoch. Wozu, wenn es keine, nichts Böses mehr gibt? Aber ja, so steht es da. Und wenn diese Stadt ein Würfel ist oder wäre mit knapp 2000 Kilometer Höhe, welche Bedeutung hat dann eine 70 Meter hohe Mauer bei 2000 Kilometer Höhe? Irgendwie stimmen die Verhältnisse auch wieder nicht. Es ist riesig hoch, aber 70 Meter ist auch sehr hoch, ohne Zweifel. Aber in der Verhältnismäßigkeit irgendwie, darüber will ich auch nicht philosophieren, sondern aber vermute schon, dass es halt Bildrede ist für Schutz, aber auch für Größe, für Erhabenheit, weithin sichtbar. Es ist, so wie ich gehört habe, auch dem Allerheiligsten nachgebildet. Allerheiligste war, glaube ich, würfelförmig. Sei dahingestellt, ich weiß es nicht genau. Aber in dieser Stadt steht dieser Baum des Lebens. Um diese Stadt sind Nationen. Und diese Nationen erfahren Heilung. Durch diese Blätter von diesen Bäumen oder von diesem Baum. Ebenso in Hesekiel 48. Dort sind es mehrere Bäume und eben die Früchte sind zur Speise und die Blätter zur Heilung, heißt es in Hesekiel 48. Und ich meine, es ist das, was Jesaja 2 und Micha 4 beschreiben, was geschehen wird. Und ich finde diesen Text so, lerne ihn auch auswendig. Es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen und über alle Hügel erhaben sein. Und viele Völker werden sich aufmachen und werden als Haupt der Berge, Entschuldigung, auswendig, ganz nicht richtig. Und über alle Hügel erhaben sein. Alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, das neue Jerusalem, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Gerechtigkeit, Licht, Heil, Wohlergehen für alle. Wirklich Gerechtigkeit, wenn keiner den anderen übers Ohr haut, keiner den anderen ausnützt, auspresst und ein Sklaventum, auch wenn es noch so modern sein mag heute, Gerechtigkeit. Jeder unter seinem Feigenbaum oder unter seinem Weinstock sitzen, die Früchte seiner Arbeit genießen oder halt nichts, wenn er nichts arbeitet. Gerechtigkeit. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das wird herrschen. Mit dem Messias als Haupt weltweit. Herrlich. Davon ähnlich beschreibt auch die Offenbarung. Eben, ich hatte es schon erwähnt, ich habe jetzt hier ein paar Texte herausgeschnitten. Das ist jeweils an den Klammern erkennbar. Dort heißt es, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, denn Gott, der Herr, hat sie erleuchtet. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und dann kommt das, was ich meine, in Jesaja 2 eben gesehen zu haben. Die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Wenn die Nationen sagen, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Wegen gehen. Das ist dieses Licht, das wahre Licht. Lampe, LED, Energiesparlampe oder Glühbirne, egal, um darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die Sonne. Das wahre Licht des Lebens ist der Herr Jesus. Ich bin das Licht der Welt, sagte der Herr Jesus. Er sagte aber ebenso zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und hier ist von diesem Licht die Rede. In diesem Licht werden die Nationen wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, zu dieser Stadt. Sie merken, ich glaube nicht, dass das Zwang ist, sondern sie merken, da kommt das Gute her. Da gibt man auch gern aus Dankbarkeit ein Dankopfer. Man betet den Schöpfer aller Dinge an. Sacharja redet ja auch davon. Auch dort ist von einem gewissen Zwang die Rede, wenn es heißt, die Nation, die nicht hinaufzieht, um anzubeten, über diese Nation wird es nicht regnen. Wir haben es in den letzten Jahren hin und wieder erfahren, was es heißt, wenn es nicht regnet oder wenig regnet. Ich glaube, dann ist die Frage bald zu Ende diskutiert. Wenn man merkt, die Nation ist hinaufgegangen, hat angebetet, über die regnet, sie haben fruchtbare Zeiten. Wir waren bockig, sind nicht hinaufgezogen, um anzubeten. Wir empfangen keinen Regen. Wie gesagt, ich glaube, diese Diskussion ist dann schon bald beendet. Und dann ist wieder die Rede von diesem Strom von Wasser des Lebens, von dem ich schon geredet habe, der uns nährt, sage ich mal, die Gläubigen nährt, den Saft zum Leben gibt, damit sie Frucht bringen können, damit ihre Blätter nicht verwelken. Denn diese Blätter sind für die Heilung der Nationen. Und da kommt ins Spiel, was Lukas 19 beschreibt. Dieser Hochgeborene zieht in ein fernes Land und gibt seinen Knechten seine Habe und sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Nachdem er wiederkommt, rechnet er mit ihnen ab, du hast aus dem einen Pfund 10 gemacht. Du wirst nun über 10 Städte herrschen. Der andere hat über einen Pfund 5 gemacht. Er soll über 5 Städte herrschen. Das sind alles diese Reden vom Reich Gottes, die auch hier wieder ihren Niederschlag finden. Es sind sehr, sehr, sehr viele verschiedene Bilder, die gebraucht werden, die aber alle meines Erachtens demselben Ziel dienen oder zum selben Ziel hinführen. Das Reich Gottes, das aufgerichtet wird, von dem der Herr Jesus geredet hat, von dem die Apostel geredet haben, von dem die Heilige Schrift, ich würde sagen, von vorne bis hinten redet. Und das Licht, das sie weitergeben, kommt eben vom Herrn, ihrem Gott, wie es am Schluss heißt. Er wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum hat Gott die Menschen gemacht? Gott sprach am Anfang, 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen. Wozu? Steht dort nicht? 6 Sätzen. Bitte? Steht dort auch nicht?
Ja, aus Liebe.
Auch nicht? Bitte? Nee. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen. So einfach. Das ist der Zweck, wozu Gott die Menschen gemacht hat. Klingt ein bisschen unchristlich, zu herrschen, oder? Gott hat die Menschen gemacht, um zu herrschen über das, was er erschaffen hat. Sie sollten die Erde bebauen und bewahren. Und genau das, wozu Gott die Menschen gemacht hat, wird hier erfüllt sein. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie? Jeder? Mehr und mehr? In Gerechtigkeit, mit Christus als dem Haupt, Gerechtigkeit aufrichten. Es ist nicht ein Beherrschen und ein Knechten und ein Niedermachen, es ist ein Bebauen und Bewahren. Ich sage mal so, Gerechtigkeit oder Ordnung entsteht nicht von allein. Jedes Kinderzimmer ist ein Beweis dafür, dass die Evolutionslehre nicht stimmt. Es gibt keine Ordnung, es sei denn, jemand macht Ordnung. Wenn aber eine Mutter oder ein Vater im Kinderzimmer Ordnung macht, dann ist es ja nicht bös gemeint, sondern es ist einfach nötig. Es dient schlichtweg dem Überleben, auch dass man Ordnung hält im Haushalt. Es ist einfach nötig. Und so auch hier, sie werden herrschen, sie werden Gottes Gerechtigkeit und Wesen in die Schöpfung bringen. Sie werden eben zur Heilung, zum Guten. Das Licht ist überall. Ja. Das, was Gott, wozu Gott die Menschen gemacht hat, um zu herrschen, das werden sie tun in alle Ewigkeit. Dort wird dann eben, wie das neue Jerusalem beschreibt, Christus und sein Leib zusammengeführt. Das Haupt und der Leib werden nicht zu einer Organisation werden, sondern zu einem Organismus. Eine lebendige Körperschaft oder wie man es jetzt auch immer beschreiben mag. Ein Fleisch, ein Leib, völlig zusammengefügt. Und dann sind auch diese unterschiedlichen Gaben, unterschiedlichen Sichtweisen, Fähigkeiten, die wir haben, sind dann wunderbar zusammengefügt zu einer herrlichen Ergänzung. Man kann sich jetzt beschweren, dass der Ellbogen über die Hand herrscht, weil wenn der Ellbogen so macht, kann die Hand nicht anders als tun, was der Ellbogen will. Aber es ist Blödsinn, so zu denken, Entschuldigung, weil es ist einfach nötig, sonst funktioniert es nicht. Da geht es nicht um solche Hierarchien, sondern eines dient dem anderen, damit es ein gutes Ganzes wird, damit ein wunderbares Essen zubereitet wird, hier der Raum gestuhlt und geschmückt und hergerichtet. Eines dient dem anderen für das große Ziel, das Reich Gottes aufzurichten und seine Herrschaft, seine wunderbare Art und Weise in die Schöpfung zu bringen, denn Gott hat die Menschen ja gemacht, ihm zum Bild. Das sollen wir alle sein. Das war Christus in Vollkommenheit und das wird er mit seinem Leib dann erst recht sein und Gott wird in ihnen wohnen, so heißt es in Offenbarung 1, Vers 4. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein und so weiter. Deswegen, Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Amen.
Amen.
Die Aufnahme beenden. Wenn ihr sie gestartet hattet.